mit Tagesordnungspunkt 9. ASAP-Befassung aufgrund der Koordination zwischen beiden Ausschüssen haben wir die Reihenfolge ein bisschen angepasst. Das heißt, wir steigen jetzt sozusagen direkt ein in den Top 2 von der ASAP-Befassung zu Intangible Assets. Alle anderen Themen haben wir ja in der Tat sogar heute schon im aktuellen Teil angerissen. Intangibles ja tatsächlich noch nicht. Insofern freue ich mich da auf den Austausch jetzt und ja, Christina würde sagen, geht gern los.
Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir haben. Bis zur Mittagspause sind noch 10 Minuten. Ich versuche mich mal knapp zu halten, um möglichst viel Zeit für die Diskussion zu haben. Ich hatte Ihnen das ASAP-Papier, das ist ja auch schließlich eine Präsentation, verlinkt. Und es geht primär darum, hier jetzt zu diskutieren, einen der Arbeitsstränge, mit dem der IASB jetzt sein Forschungsprojekt beginnt. Sie wissen, der IASB hatte ja sein Forschungsprojekt Intangible Assets letztes Jahr, am Anfang des April, mit auf die Agenda genommen, hatte eine erste Forschungsphase von April bis Februar und hatte dann im Mai die Projektziele definiert und definiert, wie sie vorgehen wollen. Die Projektziele habe ich für Sie nochmal in der Randnummer 20 festgehalten. Der ISB definiert sie wie folgt: Verbesserung des Nutzens von Informationen, die Unternehmen über immaterielle Posten in ihren Jahresabschlüssen bereitstellen. Hier ist interessant, dass man hier den Begriff Intangible Items benutzt und nicht Intangible Assets. Und das zweite Ziel ist Aktualisierung von IAS 38 Intangible Assets, insbesondere um den Standard an neuer Arten von immateriellen Kosten und neuen Nutzungsformen anzupassen. Sie wissen, IAS 38 ist noch einer der älteren Standards. Und insofern haben wir häufiger auch Themen gehabt, jetzt dass einfach neuere Vorgänge bei Forschung und Entwicklung dann nicht mehr so gut reingepasst haben in die bisherigen Kriterien und Vorgaben des Standards. Weiterhin hat der IASB 2 Arbeitsbereiche definiert. Auch die habe ich festgehalten in der Folge. Teilziffer Ermittlung der Adressatenbedürfnisse an Informationen über bilanzierte und nicht bilanzielle immaterielle Vermögenswerte sowie über Angaben über immaterielle Vermögenswerte bzw. Ausgaben, die mit immateriellen Vermögenswerten in Verbindung stehen. Und das ist ein Thema, da werden wir uns in den Folgesitzungen mit beschäftigen, weil das wird nämlich Thema auf der ASAP-Sitzung im Dezember. Und auf dem nächsten ASAP-Meeting geht es darum, zu erwägen, ob die Definition eines immateriellen Vermögenswerts und die dazugehörigen Leitlinien und einige Aspekte in den Ansatzkriterien aktualisiert werden sollen. Und das überlegt man im Zusammenhang mit einigen neuen Arten von immateriellen Vermögenswerten. Und wenn man praktisch sich dazu Gedanken gemacht hat und daraus Prinzipien entwickelt hat, möchte man das dann auf eine breitere Population prüfen von Intangible Assets. Und darauf würde ich jetzt nicht näher eingehen. Und Textziffer 22 ist nochmal zusammengefasst, was alles Themen sind in späteren Projektphasen, und für diese beiden Arbeitsschwerpunkte hat sich der ISB jetzt erstmal eine zeitliche Vorgabe von einem Jahr definiert. Ja. Was haben wir bisher schon beim DSC gemacht? Das ist ja auch so ein Standardpunkt bei uns in der Unterlage. Intangibles kennen Sie ja, habe ich ja öfter hier mit verschiedenen Themen, sind nochmal Textziffer 24 festgehalten. Jetzt ganz konkret in Bezug auf das Forschungsprojekt vom ISSB hatten wir das Ganze schon mal im März diskutiert. Da stand nämlich die Entscheidung im Mai an, was die Projektziele sein sollen und wie man vorgehen soll. Und sozusagen haben wir das schon mal diskutiert in dem Kontext. Ja, was ist jetzt diesmal bei der ASAP-Sitzung? Bei der ASAP-Sitzung möchte man jetzt so praktisch zwei Beispiele von Intangible Assets nehmen. Das ist das Age of Software und das Cloud Computing, und möchte sich das anschauen und fragt sich, anhand dieser Intangible Assets kann ich jetzt praktisch hier was daraus ableiten, wie ich in IAS 38 umgehe mit Definitionen und einigen Arten von Ansatzkriterien. Und der ISSB-Mitarbeiterstab hat in seiner Präsentation vor allen Dingen Fragen aufgeworfen. Davor haben sie eine Analyse gestellt, und diese Analyse besteht, habe ich Ihnen Textziffer 30 zusammengestellt, nochmal dargestellt ist in der Unterlage, was sind die aktuellen Anforderungen von IAS 38, Was waren die bisherigen Agenda-Entscheidungen im Interpretation Committee? Was waren die bisherigen Rückmelder von Stakeholdern? Und welche Arbeiten haben andere nationale Standardsetzer schon gemacht? Vor allen Dingen schaut man sich an, was der FASB hierzu gemacht hat, die hierzu einen Standard haben. Und man hat auch nochmal eine kleinere Stichprobe von Unternehmensabschlüssen geguckt, was man dazu findet. Ja. Und insofern beziehen sich jetzt die Fragen, Sven, die es bei ASAF dann erläutern gehen. Welche Beispiele sollte ich nehmen, um praktisch hier zu hinterfragen, die Definition und die Ansatzkriterien, sind diese beiden Beispiele geeignet für diese Diskussion? Und dann geht man schon konkreter rein und sagt, anhand dieser beiden Beispiele fragt man dann halt bestimmte Themenbereiche ab. Im Zusammenhang mit Cloud Computing ist es insbesondere, dass man nochmal das Kriterium der Control aufwirft. Also die Frage ist, was meint Control im Kontext von Softwarelizenzen bzw. Lizenzen über geistiges Eigentum und was ist der zugrunde liegende Posten bzw. die zugrunde liegenden Rechte? Dann wird die Frage aufgeworfen, sehr allgemein, inwiefern unterscheiden sich materielle von immateriellen Vermögenswerten, sodass der ISB Anlass sieht, für immaterielle Vermögenswerte eigene Anforderungen zu formulieren. Die nächste Frage dazu ist, inwiefern lassen sich die Leitlinien des Conceptual Framework zu Erfüllungsverträgen auf sogenannte SaaS-Vereinbarungen, das ist nämlich die spezielle Gruppe von Cloud Computing-Sachen, die man sich hier angeguckt hat, und gibt es konzeptionelle Grundlage für die Anerkennung von Konfigurations- und Anpassungskosten als Vermögenswert. Ein paar Ideen zu diesen Fragen habe ich schon mal ins Papier geschrieben. Zur ersten Frage, ne, also ist Control gegeben in dem Fall, in dem ich halt praktisch so eine Cloud-Computing-Lösung habe. Da kann man natürlich, und es ist nicht das erste Mal bei Intangibles, dass man sich hilft, indem man nicht auf das Asset selbst abstellt, sondern ein Recht definiert. Ich sage jetzt nicht mehr, das Asset selbst ist die Software, sondern es ist das Recht an der Nutzung der Software. Wir hatten solche Diskussionen schon in anderen Projekten und insofern kann man da an die Richtung denken. Finde ich gar nicht so verkehrt, hier mit so einem Property Rights Ansatz reinzugehen. Damit könnte man das Problem sicherlich lösen, wenn man es denn unbedingt auf der Bilanz haben möchte. Die nächste Frage finde ich persönlich sehr, sehr allgemein. Da sehe ich jetzt auch gar nicht so einen unmittelbaren Zusammenhang mit den SaaS-Verträgen, aber vielleicht sehen Sie das ja anders, da bin ich gespannt, vielleicht habe ich ja doch was übersehen. Und bezüglich der Analyse mit Bezugnahme auf das Conceptual Framework, da habe ich nochmal reingeguckt in Chapter 56 bis 58, da geht es ja meines Erachtens primär um schwebende Geschäfte und wann schwebende Geschäfte ausgeglichen werden. Insofern hatte ich da auch ein bisschen Probleme mit, das sozusagen zu übertragen. Wie gesagt, es ist so ein bisschen schwierig, weil es nur eine Präsentation ist und man nicht weiß, welche Gedanken hinter den Stichpunkten stehen. Meines Erachtens ist es ja dann auch eher eine Frage und in den Folgefragen, ist es jetzt eine Unit, also was ist die Unit of Account? Ne? Und wenn ich dann sozusagen das Recht an der Nutzung der Software bilanziere, erst dann kann ich, habe ich ja sozusagen einen Vermögensposten, an den ich dann praktisch auch Folgeanpassungskosten an der Software mit andocken durfte. Aber dann müsste ich erstmal die Frage nach der Unit of Account klären, bevor ich dann solche Fragen stelle. Insofern ist das alles relativ komplex und hängt sehr viel miteinander ab. Und jetzt bin ich gespannt, wie Sie das sehen.
Vielleicht eine einmal wirklich, ich fand die, also die Präsentation, ich bin auch mal gespannt, wie wir das dann als auf andere, ich fand die echt, also zum Teil ein bisschen schwer verdeutlicht, weil also einfach irre viel drin ist. Es ist echt wahnsinnig viel Material und ich habe dann auch so beim Durchflippen gemerkt, okay, vorne, ich meine, du hast es ja super in dem Papier jetzt auch zusammengefasst, wir haben übergeordnet im Prinzip die beiden Fragen im Sinne von, was sind sozusagen die Testfälle, die wir uns angucken wollen, was sind die Testfälle, die wir uns nicht angucken wollen. So, das sind eigentlich ja die beiden Fragen, die vorne kommen. Aber dann, wenn wir in die Fälle reingehen, jetzt zum Beispiel in SaaS, dann kommen ja diese im Prinzip diese deklinierte Liste an, nämlich 20 Einzelfragen, die man im Prinzip alle einzeln jetzt auch nochmal sich selber stellen könnte und dazu eine Meinung haben könnte. Und dann ist das halt ein riesen Thema, was jetzt irgendwie in einer Stunde Diskussion gar nicht so richtig aufgaben kann und wir jetzt in ein paar Minuten mal eigentlich für jedes einzelne ASAF-Thema nur haben, schon gar nicht. Das fand ich jetzt auch, als ich es mir selber vorhin angeguckt habe, echt gar nicht so einfach. Ich muss dann immer flippen, okay, was ist Folie 25, 26, 27? Ach, das sind ja die ganze Liste an Einzelfragen tatsächlich und theoretisch könnte ich über jede einzelne dann auch diskutieren. Ich meine, du hast es jetzt in der Unterlage wirklich super zusammengestellt, aber es ist echt irre viel, finde ich. Es ist wahnsinnig viel eigentlich an Material oder an Einzelfragen wieder aufgeworfen sind. Ja, also wenn wir so ein Stück weit mal zu dem Urschleim jetzt, ich sag mal, vom Scope vielleicht zurückgehen, was die jetzt, ich sag mal, die Testcase angeht. Die da eine Meinung zu, ist das in Ordnung oder jetzt sind zum Beispiel AI und Data Resources erstmal rauszunehmen?
Meine Meinung ist, wir sind ja an dem Thema hier immer wieder vorbei. Ja, und ich glaube, wir diskutieren da lang rum und eigentlich sagt man immer, okay, das, was in der ersten 38 drin ist, das passt immer. Ja. Und dann muss modifiziert werden. Dann sagt man, wenn ihr das 3 beispielsweise bei den Akquisitionen, dann kann ich sehr bewerten. Also kann ich eine Frage des Könnens sein. Ja. Dann kommt man wieder zurück und sagt eigentlich, ob ist die Objektivierung das Problem. Und dann kommt man wieder zurück und sagt, ist der ihr 38 weil zu schlecht war. Also das war jetzt immer quasi meine persönliche Reise und die Diskussion mit den Fernsehbrüchern. Ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, warum eine Befassung mit Cloud Computing oder mit irgendwelchen konkreten Beispielen dieses Grundproblem adressieren sollte. Da kannst du jetzt auch wieder da, wenn ich über Control, ich rede jetzt wieder über Kriterien, ja, die Frage, ich glaube, die Kernfrage ist die Objektivierung. Ist es objektiviert genug, dass du sagst, du nimmst das Ding auf deine Bilanz oder nicht? Und da weiß ich nicht, also ich persönlich wüsste jetzt nicht, was mir 2 oder 5 oder 10 Beispiele da helfen.
Also ich bin das allgemeine Thema, dass man immer weiter ins Detail geht. Und ich finde es auch, wenn man da die Büchse der Pandora öffnet, dann der technische Fortschritt ist schneller als wir. Und da sitzen wir dann eigentlich nur noch da und überlegen uns, heute Cloud Computing, ich meine, die Nutzung der Software soll aktiviert werden, ja. Und wie viel Euro reden wir denn da? Also meine Cloud kostet mich 10 Euro im Monat, glaube ich. Also gut, für Siemens ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber.
Aber das ist ja Nutzungsrecht, das kann nicht immer aktiviert, das haben wir beim Fach. Ja, mit dem Auto genauso, aber er hat ein Nutzungsgründer. Ja, das ist ja, die Vertragung sind das, was du zahlst. Und das hat irgendjemand überlegt. Und das ist ein Markt und Angebot, also zwischen Nachfrage und Angebot. Und wenn sich das herauskristallisiert, also wenn es funktioniert, dann ist es halt der Marktpreis. Aber ich stimme dir zu, wir diskutieren immer wieder zu dem Thema. Also seit Anfang an eigentlich. Das war aber so und es kommt immer in die Welt. Aber eigentlich wäre man nicht gescheiter. Und wir kommen dann immer wieder zum Schluss, dass die Regelungen, die es momentan sind, so heute sind, wie sie sind. Und ihr nehmt es ja sowieso meistens raus, oder? Die Immateriellen interessieren ja keinen.
Also, wie gehört da?
Ja. Da gibt es unterschiedliche Stimmen.
Ja. Ich weiß. Aber vielleicht um nochmal klar zu machen, den Schritt, warum der Staat diese Bahn stellt. Mal zur Erinnerung, das Projekt steht im Augenblick noch in der Vorprüfungsphase. Das ist noch kein standardisiertes Projekt. Der Staat versucht herauszufinden, was ist denn eigentlich das Problem? Weil in der Agenda-Konfiguration alle rumgemehrt haben und gesagt haben, wir haben ein Riesenproblem mit der Sache dabei. Jetzt gilt es auszufinden, okay, was ist denn eigentlich das Problem? Ob wir jetzt in irgendeiner Form mal Lösungsprobleme unterbreiten können. Und ein Themenaspekt, den man mal rausgegriffen hat, sind jene Formen von Entangles, die damals seit IS-38 entwickelt wurden, aber definitiv noch nicht da waren. Deswegen hat man jetzt diese Themen ausgewählt. Da gab es kein Cloud-Building, da gab es keine HR-Software-Entwicklung, da gab es auch kein AI. Also ist die Frage, die der Staat stellt, finde ich grundsätzlich eine relativ nachvollziehbare. Kann ich dieses alte Tool, IAS 38, auch auf diese neueren Intangibles anwenden? Das ist die Frage, die hier gestellt wird. So, bei Software as a Service hat das Ganze halt schon erkennbare Friktionen damals ausgelöst, weil es eben diese zwei Agenda-Entscheidungen gibt. Und ich weiß, dass hier im BSC damals auch die Bogen etwas hochkochten und man gesagt hat, also Moment mal, das kann ja nicht die richtige Antwort sein.
So, das hat der Staat sich dann einmal mal repliziert und hat gesagt, okay, wenn das Zeug im Zweifelsfall international besser abgebildet wird, dann müssen wir vielleicht in irgendeiner Form hier eine Ausgrenzung machen und sagen, diese Art von Dingen, die wollen wir nicht in diesem Standard drin haben. Da wäre nun relativ einfacher fix. Aber gibt es noch weitere Erwägungen, die uns eventuell dazu bringen, zu sagen, nee, eigentlich sind die schon richtig aufgehoben, in IAS 38, der Property Rights Theorie folgend, wenn ich sage, ich bilanziere eigentlich nicht die Vereinbarung selbst, sondern das Recht an irgendetwas, dann liegt das natürlich sehr stark an einem Intangible. Und die Frage ist, wenn ich sage, das wäre ein Intangible, dann jage ich das einmal durch den Standard, ist das Ergebnis, was da rauskommt, sinnvoll oder nicht? Das ist die Frage, die man im Augenblick versucht zu beantworten. Dahinter steht logischerweise dann der Auftrag, okay, wenn uns von der Praxis zurückgespiegelt wird, der Standard funktioniert für diese Fälle, dann brauchen wir auch keine Änderung an der Stelle. Dann sind die Leute zwar in irgendeiner Form nach wie vor nervös, weil sie sagen, war ungewöhnlich, dass man nicht gehört, damit angehen kann, aber das können wir dann vielleicht besser mit Educational Material belegen, dafür müssen wir den Standard nicht ändern. Das ist der Hintergrund.
Okay, also ich hatte den Spin für ein bisschen anders hier gedacht, man nimmt jetzt zwei Beispiele, ich sage, das definiert man durch, und dann die Grundlage für einen neuen Standard
zu haben. Nee. Also so weit sind wir noch lange nicht.
Genau, also ich glaube, wenn, ja.
Aber ich, also positiv war dann jetzt zum Beispiel an dem SaaS-Beispiel, die ganzen Einzelfragen hier Folie 25 verfolgen. Also das finde ich einfach schon mal gut, das nochmal so durchzuführen, aber jetzt, du kannst zu jeder einzelnen Frage eine PhD schreiben, glaube ich. Ne? Also um nochmal mit dem Nutzung, das geht ja hier schon los mit dem, ne? Ist das jetzt Right Use an dem Underlying Item, ist es Access to the Underlying Item, ist es ein, was war das, Right to Receive, Right to Use zu dem Underlying Item, verschiedene Varianten da und da kannst du ja schon den verlieren alleine. Und was du gesagt hast, da war ja immer eigentlich eh nur Rechte, da gibt es ja auch immer die, die sagen, ja, eigentlich ist ja alles intangible. Wenn immer irgendwelche Property finanziert werden und dann, das ist ja hier dann auch auf der nächsten Folie die Frage drauf, spielt das Underlying überhaupt jetzt so eine große Rolle? Also nach dem Motto, kann ich eigentlich IS-16 und IS-38 Gedanken eigentlich auch zusammenschütten, weil in Summe geht es immer darum, irgendein Right an so einem langfristigen Asset zu bilanzieren und was das Underlying ist, wo spielt denn das tatsächlich unter Pflicht dann eine Rolle und so nicht? So, was war noch? Executory Contracts, auch die Frage, Executory Contracts, dann spielt das eine Rolle. Dann für mich als Verfechter der dynamischen Bilanztheorie immer schön Mirroring, jedenfalls 15. Ja, also da sind so viele Sachen, ich sag ja, da sind so viele Sachen drin. Ich finde das aber ich finde es von meiner schon mal grundsätzlich gut zu sagen, okay, ich nehme mal sagen wir mal, relativ aktuellen Sachverhalt, so einen Geschäftsverfall und gehe das mal durch. Für mich aber ein bisschen im Moment auch überfordert, wie wir das strukturiert in der Zeit, die wir haben, in so einer Diskussion unterbringen können, weil da können wir eine eigene Veranstaltung zu machen. Das ist ja. Ich habe das auch tatsächlich schon mal überlegt, ob man nochmal irgendwie so wie so eine Idee oder irgendwie so ein Format machen müsste vielleicht. Aber es ist halt, wie gesagt, wir sind jetzt halt, du hast ja gesagt, wir sind noch ganz, ganz früh in dem Stadium. Das ist ja wirklich also viel Philosophie dabei. Ne? Und mich überrascht auch nicht, wenn du sagst, gibt den einen oder anderen, der kommt dann daraus und sagt, okay, jetzt 38 ist jetzt da. Es gibt, sagen wir mal, eine gewisse etablierte Praxis, mit dem einen oder anderen Problem auch umzugehen. Und das ist auch halt dabei. Dann wäre es natürlich tatsächlich interessant zu sagen, wo sind jetzt die Fälle, wo jemand auch mit Guidance in 38 halt einfach nicht weiterkommt und sagt, das oder es kappt, dass da rauskommt. So, und ja, ich meine, ich sehe diese ganzen Judgment-Fragen bei dem Measurement, ne? Man sagt, okay, was aktiviere ich jetzt das nicht und so. Da ist aber wirklich die Frage, ist das nicht einfach eine Frage, dass die Fact-Pattern halt so komplex sind, kriege ich das überhaupt durch Standard-Setting? Irgendwie besser im Griff. Also ich weiß nicht, ob man durch ein anderes Standard-Setting jetzt so eine Abgrenzung von Research und Development besser hinkriegt. Weiß ich nicht.
Ja, das glaube ich nicht, aber vielleicht den Punkt der Ermittlung der Benefits sieht auch ein. Und das ist für euch ein riesiges Problem. Materiell. Das ist ja noch dieser unsägliche Verweis auf die CGU-Definition in 36, was ja dann auch die Herausforderung ist. Also muss es überhaupt Nutzen stiften oder reicht, wenn die CGU positiv ist? Das ist ja auch ein ewiger Streit. Ich glaube, da wäre schon, wenn man das Thema selbst geschaffene immaterielle Regeln, da wäre schon Handlungsbedarf, da mehr Guidance sind wir doch besser darzustellen, als das, was es, glaube ich, in Anwendung steckt. Alles vor riesiger Ausdruck.
Aber da würde ich dann auch trotzdem nochmal fragen, wer braucht diese Information? Also wirklich da umfassend konsultieren, weil, also Ich habe auch, würde vernehmen, also zumindest aus der Analystenperspektive ist die nicht erforderlich. Also das muss man dann, das ist interessant, ja, auch im Sinne einer, sage ich, da habe ich was, das hat ist irgendwie ein Asset. Aber wenn ich dann auf die Reise gehe, sage ich nur in Anführungsstrichen, dass man sagt, ich habe jetzt irgendwie ein geschlosseneres Bild und dann sagen aber die damit arbeiten, ja, das haue ich jetzt alles wieder raus, ja, weil das ist mir eh alles zuverlässig, dann weiß ich nicht, was das für einen Zweck hat.
Und nicht nur die Ratingagenturen oder Regulatoren, ja, genau. Ja auch.
Da würde ich allerdings dann, sage ich mal, schon die Frage haben, warum, wenn ein deutlich hoher Prozentsatz des Unternehmenswerts erklärt wird durch immaterielles Vermögen, die an der Stelle sagen, das ist eine Information, das wir gehen mal am Schluss, das war ja auch noch raus. Also das fände ich ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn der Treiber eigentlich ist, die Wertschöpfungskraft des Unternehmens besser aufzuschlüsseln, zu sagen, was habt ihr für Risiken, was habt ihr für Opportunities und wie fällt sich das in Strategie ein? Und da zu erklären, wo kommt eigentlich der Erfolg her? Wenn ich dann in einem Unternehmen bin, was eben wahnsinnig mit Immateriellen arbeitet, dann würde ich doch sagen, warum soll man diese Information rausholen? Ist das eine Frage, dass die Informationen, die unsere Standards abfragen, für die Praxis nicht zielführend sind? Oder ist die Information per se oder über Modell gewünscht? Wenn es das Erstere ist, dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, dass wir etwas erarbeiten, was einfach nutzbringender für die Praxis ist. Aber ich meine, was uns wirklich von globalen Kapitalgebern zurückgespiegelt wird, ist, das, was in der Bilanz steht, erklärt nur ein Minimum von dem, was wir im Grunde normal im Börsenkurs wiedergespiegelt sehen. Der Marktwert im Grunde genommen driftet halt komplett vom Buchwert weg. So, wir wollen die Lücke nicht komplett schließen, das ist auch nicht Sinn der Bilanzierung. Aber wir wollen natürlich in irgendeiner Form verstehen, wo kommt die Lücke her? Und wenn eben dann die Analysten sagen, der große Teil kommt halt aus dem immateriellen Bereich, dann ist die Frage, okay, wie können wir dort für eine erhöhte Transparenz sorgen?
Ja. Wo ist denn das Scheintransparent, die ich dann auch teilweise kriege? Also jetzt momentan, das ist ja irgendwie auch objektiviert, so wie es momentan bilanziert wird und berichtet wird, aber wenn ich jetzt noch mehr berichte, wird dann nicht irgendwo, das ist ja so ein ich sag jetzt mal, ein undefinierbarer Knäuel auch teilweise. Mhm. Den kannst du sehr beschreiben, halt bitte, ja.
Ist genau das nämlich mein Problem, dieses undefinierbare Knäuel. Und ich finde, ohne zu negativ klingen zu wollen, dass man da in der ersten Phase nicht stark genug strukturiert hat. Weil ihr habt euch ja gefragt, und das war ja praktisch im Mai die Frage, ne? Machen wir einzelne Sachen, machen wir einen großen Review, fangen wir mit den Anhangsangaben an. Und per se ist es ja so, zum Beispiel die europäische Schiene geht ja übers Narrative Reporting. Wir setzen an bei den Intangible Resources und sind mehr sozusagen die am wichtigsten sind fürs Geschäftsmodell und für die Wertschöpfung. Das heißt, wir sind bei den Analysten wirklich da, wo es um Prognosen, wo es um Strategieberichterstattung, also ganz nah an der Strategieberichterstattung, ganz weit weg von der Bilanz. Und damit kann man auch diese Buchwert-Marktwertlücke erklären. Ohne. Und per se ist mein Empfinden immer mit dem Rausrechnen. Ich hatte ja damals auch als erstes dieses Full Goodwill Projekt. Und das war ja relativ ernüchternd, wo die gesagt haben, Goodwill, wir knallen mal gleich raus. Per se ist ja die Frage, wofür die Bewertungen rangezogen werden. Also die wollen erstmal einen sicheren Posten und dann sozusagen kommt ja alles add-on. Aber da, ne, es gibt ja...
Wir müssen jetzt wieder eine Übereinstimmung. Bis jetzt zu einem Ende kommen wir, weil sonst kein Essen mehr knapp kann.
Warum brauchen wir die Übereinstimmung zu dem Marktwert und Buchwert?
Wir brauchen keine Übereinstimmung, weil es ist eine Lücke, einfach eine Feststellung. Es besteht eine Lücke, eine größer werdende Lücke zwischen dem Marktwert und dem Buchwert.
I don't care.
You don't care, aber es gibt viele, die da draußen care. Das ist
ja, die Alternative. Wenn wir jetzt einen Marktwert Buchwert bei Amazon von 18 haben, ja,
Und Amazon ist das profitabelste Unternehmen der Welt. Die einzige Möglichkeit, das zu schließen, ist, dass ich Erträge nochmal erhöhe, sodass der Marktbucher des Eigenkapitals steigt. Also müsste dieses unfassbar profitable Unternehmen nochmal zusätzliche Erträge haben, um den Buffer des Eigenkapitals zu steigern. Das heißt, diese zusätzlichen Erträge entstehen ja dann aus der Zuschreibung von immateriellen Anlagevermögen. Und damit habe ich doch eine totale Verunsicherung, weil plötzlich habe ich operative Erträge und Zuschreibungen. Das will ich garantiert überhaupt nicht haben.
Ich glaube, das ist der Worst Case. Was wollen wir das nach der Mittagspause? Ja, naja, aber mir ist egal. Ich kann eh kein Mittagessen, aber wir wollen vielleicht noch was.
Ich kann mich noch mal mit rein. Hast du gesagt, genau. Das wäre auch nicht in der Bilanz. Ja, das ist einfach.